4. Mose 25, ich lese uns das ganze Kapitel vor. Und Israel ließ sich in Sittim nieder, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal-Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm alle Obersten des Volkes und hänge sie auf für den Herrn angesichts der Sonne, damit der brennende Zorn des Herrn von Israel abgewandt wird. Und Israel sprach zu den Richtern Israels: Jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch des Baal-Peor begeben haben. Und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Als Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, dies sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand. Und er ging dem israelitischen Mann nach, hinein in das Innerste des Zeltes und durchbohrte sie beide durch den Unterleib, den israelitischen Mann und die Frau. Da wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt. Die Zahl derer aber, die an dieser Plage starben, war 24.000. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, sodass ich die Kinder Israels nicht aufgerieben habe in meinem Eifer. Darum spricht zu ihm: Siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens. Und es soll ihm und seinem Samen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat und so Sühnung erwirkt hat für die Kinder Israels. Der Name des getöteten israelitischen Mannes, aber der samt der Midianiterin erschlagen wurde, war Simri, ein Sohn Salus, ein Fürst des Vaterhauses der Simeoniter. Der Name der getöteten midianitischen Frau aber war Kosbi, eine Tochter Zurs, der das Stammesoberhaupt eines Vaterhauses unter den Midianitern war. Der Herr redete zu Mose und sprach: Bekämpft die Midianiter und schlagt sie, denn sie sind es, die euch bekämpft haben mit ihrer List, mit der sie euch überlistet haben in der Sache des Peor und in der Sache ihrer Schwester Kosbi, der midianitischen Fürstentochter, die erschlagen wurde an dem Tag der Plage, die wegen der Sache des Peor entstanden war. Bevor ich zu dem Text komme, möchte ich uns noch kurz in dieses Buch 4. Mose einführen. Das Buch 4. Mose, das wird ja eigentlich im Latein Numeri genannt. Numeri von Zahlen. Und das ist deshalb so, weil es beginnt kapitelweise mit einer großen Zählung. Das Volk wird gezählt. Und es endet dann auch wieder so. Am Ende wird das Volk nochmal gezählt. Da fragt man sich natürlich, warum am Anfang und am Ende eine Zählung? Nun, die Antwort liegt in dem, was dazwischen drin passiert ist. Nachdem Gott sein Volk ausgerüstet und vorbereitet hatte, durch die Wüste in das verheißene Land zu ziehen, begann die Wanderung schon mit dem Murren des Volkes. Murren bedeutet, dass man Gott nicht gehorsam sein will, weil man unzufrieden und undankbar ist. Und diese Grundeinstellung, dieser Unglaube, zeigte sich dann, als sie die Grenze des Landes erreicht hatten, die Kundschafter zurückkamen und gesagt haben: Es ist alles wunderbar, aber es ist unmöglich, dort hineinzukommen. Sie murrten gegen Gott. Sie waren ungehorsam. Sie wollten dann nicht das Land einnehmen und Gott sagte: Gut, dann müsst ihr für 40 Jahre durch die Wüste wandern. Und diese ganze Generation, die jetzt nicht geglaubt hat, wird in der Wüste sterben. Deshalb muss am Ende dann nochmal das Volk gezählt werden. Nun, als sie dann durch die Wüste ging, diese 40 Jahre lang, da wird eigentlich nicht so viel erzählt, aber wenn was erzählt wird, dann hat es immer mit Rebellion zu tun, immer mit den Murren des Volkes zu tun. Eine Rebellion löst die andere ab und am Ende kommen sie wieder an die Grenze des Landes in die Ebene Moab, am Jordan. Und trotz aller Gerichte, trotz dass fast die ganze Generation, die hier schon einmal war, gestorben war, war es eine riesige Volksmenge. Das Volk Israel war groß. So groß, dass es Angst und Schrecken verbreitete. Und Balak, der König der Moabiter, der wusste, was das eigentliche Problem war. Das Problem war, dieses Volk stand unter Gottes Segen. Und darum wollte er es verfluchen lassen. Er wusste, er kann nicht einfach dieses Volk angreifen. Es ist unter Gottes Segen und dieser Segen muss weg. Es muss verflucht werden. Und er holte sich für diese Aufgabe einen echten Profi. Und das war Bileam. Und ich denke, die meisten von euch werden diese Geschichte mit Bileam kennen. Er sollte das Volk verfluchen. Und wir haben es heute gehört, er konnte es immer nur segnen, weil er konnte nur das sagen, was Gott ihm erlaubte zu sagen. Ja, wir haben es gehört, siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Und der Moabiter König, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Und am Ende geht es sogar so weit, dass dieser heidnische Wahrsager, Bileam war ja kein Prophet Gottes, dieser heidnische Wahrsager im Auftrag dieses heidnischen und voller Hass gegen Gottes Volk erfüllten Königs den kommenden Messias ankündigen muss. Wir haben es heute gehört im Vers 17, im Kapitel davor. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Nach dieser ganzen Geschichte des Murrens, wir sehen, Gottes Gnade war jeden Morgen neu. Das Problem war, die Sünde des Volkes war auch jeden Morgen neu. Und sogar jeden Morgen schlimmer. Und so müssen wir nach dieser herrlichen Verheißung des kommenden Messias, nach dieser herrlichen Offenbarung Gottes, dann im Anschluss, im ersten Vers des nächsten Kapitels lesen. Und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Gut, einfach so der nächste Satz, ohne große Vorbereitung, das war dann die nächste Aktion. Im Anfang von diesem Buch Numeri murrten sie gegen Gott. Jetzt, am Ende, betrieben sie offenen Götzendienst. Und das noch ehe sie ins verheißene Land kamen, noch ehe sie in dieses Land kamen, beteten sie die Hauptgottheit dieser Völker, die unter dem Gericht standen, dieser kanitischen Völker an, Baal. Er wird hier Baal Peor genannt, weil es halt in dem Gebiet Peor war. Nun, man fragt sich natürlich, wie konnte das passieren? Was brachte das Volk jetzt, so weit zu gehen, ja, über alle Grenzen zu gehen? Und die Antwort war ganz einfach, freier Sex mit den Töchtern der Moabiter und Midianiter. Ja, es begann auf einer ganz körperlichen Ebene, ja, Unzucht, und es endete dann auf einer geistlichen Ebene, die Anbetung des Götzens Baal. Mein erster Punkt heute Morgen lautet: Verführung, wenn uns die Welt lockt. Das Volk Gottes hat ja in der Welt, und das war damals so und das ist heute immer noch so, mit zwei Hauptangriffen des Teufels zu kämpfen, nämlich Verfolgung und Verführung. Was wir bei der verfolgten Kirche erleben, das passt sehr gut überein mit der Bileams-Geschichte. Gerade die verfolgte Kirche ist am widerstandsfähigsten. Sie steht unter dem Schutz Gottes, was an dieser besonderen Treue der Christen deutlich wird. Ja, Menschen sind ins Feuer gegangen, haben sich kreuzigen und zersägen und zerreißen und sonst wie mattern lassen für Christus. Sie haben nicht abgeschworen. Viele sind ins Gefängnis gegangen für Christus, haben Leid und Entbehrung und nicht zuletzt Angst und Sorgen auf sich genommen für Christus. Wenn man zum Beispiel die Gemeinden, die russlanddeutschen Gemeinden, vor allen Dingen in der ehemaligen Sowjetunion ansehen, was haben die ertragen, unter welchem Druck sind sie treu geblieben? Und wie viele ihrer Pastoren und Prediger sind jahrelang in Arbeitslagern und Gefängnissen gewesen und so viele sind dort gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an einen der Vorträge hier vom Missionswerk Friedensbote. Er hat uns eine Straße gezeigt, die Gefangenen da nach Sibirien bauen mussten. Und dort sind die natürlich reihenweise gestorben unter diesen Umständen. Und die wurden dann einfach da in dieses Straßenfundament geworfen. Und diese ganze Straße ist ein Grab, vielfach ein Grab von treuen Christen. Aber wisst ihr was? Der Teufel konnte diese Gemeinden nicht ausrotten. Er konnte den Glauben dort nicht ausrotten. Im Gegenteil, wir können noch heute die Früchte dieser treuen Glaubensgeschwister sehen und ernten. Wie viele Menschen sind zum Glauben gekommen und kommen zum Glauben bis heute durch das Zeugnis dieser Christen, gerade ihr Zeugnis in Gefängnissen und Lagern. Wie viele Gemeinden sind dadurch heute in diesen Gebieten entstanden und wirken weiter und betreiben dort Mission. Der Teufel mit all seiner Macht und mit all seiner grausamen Verfolgung kann die Gemeinde nicht überwinden. Gott schützt sie. Eine Situation, die wir in unseren Gemeinden in Deutschland heute nicht wirklich so kennen. Die Welt drückt nicht auf die Gemeinde mit Verfolgung hierzulande. Nein, sie zieht, sie lockt. Und zwar mit Reichtum und scheinbarer Freiheit. Und das wirkt sich zerstörerisch aus. Früher sind Christen ins Gefängnis gegangen und haben den Tod auf sich genommen für Christus. Heute geben Christen noch nicht mal ihr Smartphone weg, obwohl es sie vielleicht täglich zur Sünde verführt. Wie das Volk Israel. Es ließ sich nach all der Anstrengung, nach all dem Leid, was sie in der Wüste erlebt haben, gern verführen. Ja, wir lesen am Ende von Vers 3, und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Das bedeutet, sie hängten sich an ihn. Sie schmissen sich ihm zu Füßen. Das Leben in der Nachfolge Gottes, das war so schwer, das anstrengende Leben in der Wüste, das sollte ein Leben unter dem Segen Gottes sein. Also da hatte Baal wirklich mehr zu bieten. Fröhliche Opferfeste mit Finish. Götzendienst, egal welche Ausprägung er hat, er bietet uns so viel Gutes an. Genuss, Freude, Spaß und Leben, richtiges Leben. Und die Botschaft, die geht uns natürlich rein. Es geht um dich und es tut dir gut. Und es ist auch wirklich nicht so schlimm, wie du denkst. Und dann fällt es hierzulande so leicht, Christ zu sein und alle Vorzüge und scheinbaren Freiheiten, die man eben hierzulande genießen kann, eben auch zu genießen. Die Welt um dich herum, die sagt dir doch nicht, vergiss deinen Gott, wende dich ab von ihm. Du sagst, du glaub ruhig weiter an Gott. Aber wende dich auch uns zu. Schließ Freundschaft mit uns. Jakobus schreibt in seinem Brief, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und dementsprechend lesen wir dann hier, wieder im Vers 3, da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und was ging damals wohl ab in dieser Situation da im Volk Israel? Eben haben sie fröhlich, ausgelassen, ekstatisch gefeiert, haben den Fruchtbarkeitsgott Baal angebetet bis hin zum Ausleben der Sexualität, was natürlich zu einem Fruchtbarkeitskult dazugehört. Und das gemeinschaftlich mit Völkern, die nur eins wollten, nämlich sie vernichten, den Schutz und den Segen Gottes über diesen Volk zunichte machen. Sie haben es mit der Verfluchung nicht geschafft, sie haben es mit Kampf nicht geschafft. Vorher haben ja Völker schon gegen das Volk Israel gekämpft, also haben sie es jetzt auf diesem Weg versucht, sie zur Sünde zu verführen. Und dann mittendrin brach auf einmal eine Plage aus. Menschen starben. Und dann sollten die Richter losgehen und die Strafe an den Obersten des Volkes vollstrecken. Die Toten sollten sogar aufgehangen werden. Das heißt, die Leute sollten aufs Härteste abgeschreckt werden von der Sünde und vom Götzendienst. Die Menschen, die sollte das Entsetzen packen über ihren Abfall. Und tatsächlich, das Volk, das beginnt zu kreischen und zu weinen. Sie kommen zum Eingang der Stiftshütte, wo Mose sicherlich schon dabei ist, für das Volk Gottes einzutreten, wie er es immer getan hat. Und dann mittendrin lesen wir Vers 6, und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Wisst ihr, wenn man das vierte Buch Mose liest und das dritte Buch Mose und auch das zweite Buch Mose, dort sind so viele Gesetze, die gehen nur über ein Thema, die Reinhaltung des Lagers. Es geht um Reinheit. Und bisher gingen die Israeliten deshalb auch raus aus dem Lager zu den Moabitern und Midianitern und sündigten dort. Und jetzt, als diese Plage Gottes, das Gericht Gottes schon ausgebrochen war, als alle wussten, wie schwer sie sich versündigten, da bringt einer der Fürstensöhne, einer der Elite des Volkes, vor den Augen aller eine midianitische Frau ins Lager und in sein Zelt und betreibt mit ihr Unzucht. Es gibt viele Arten von Götzen. Ich erinnere euch an die Predigt im fünften Buch Mose, wo ich mal so die Top Ten oder einige der wichtigsten Götzen unserer Tage besprochen habe mit euch. Also Gesundheit, Familie, Liebe, Erfolg, Macht, Schönheit, sogar Selbstmitleid kann zum Götzen werden. Aber der Götze Sex gehört zu den gefährlichsten. Und deshalb lautet mein zweiter Punkt heute Morgen: Warum ist Unzucht so verführerisch? Wir könnten fragen, warum ist der Götze Sex so gefährlich? Nun, erstens würde ich sagen, weil es in unserer Gesellschaft so normal ist. Anscheinend wie damals auch. Also das klingt ja ganz normal. Die sind da zu den Midianitern gegangen, Moabitern, das war ganz normal. Ja? Sexuelle Freizügigkeit und Vielfältigkeit hat vielleicht nicht wie erhofft den Weltfrieden gebracht. Das war wirklich so. Die haben es wirklich gedacht, das bringt uns den Frieden, wenn wir hier endlich Freiheit haben. Das hat es nicht gebracht, aber es schadet auch nicht. Und es ist normal und gut. Das ist uns das Dogma unserer Gesellschaft. Und wisst ihr was? Dieses Dogma hat Einfluss auf uns. Wir sind längst nicht mehr schockiert über die Perversitäten, die uns umgeben. Wir schauen längst nicht mehr weg, wenn wir diverse Szenen in irgendwelchen Filmen oder Serien oder sonst wo sehen. Wisst ihr, Arsen, das ist ein Gift. Das ist ganz trickreich, damit gibt man immer so ein bisschen was dazu und dann stirbt der Mensch, er wird ganz langsam vergiftet, aber irgendwann kommt der Tod. Stück für Stück wird es immer schlimmer. Und so ähnlich ist das mit diesen Bildern, die uns umgeben in dieser pornografisierten Gesellschaft. Das ist wie ein Gift, das wirkt Stück für Stück für Stück. Also, das ist das Erste. Warum ist es so verführerisch? Warum so gefährlich? Es ist einfach so normal in unserer Gesellschaft. Das Zweite, wenn Marius Müller und Westernhagen singt, völlig willenlos, ich nehme an, einige von euch kennen auch das Lied, dann klingt das so ganz witzig, wenn wir das Lied hören. Völlig willenlos, er konnte nichts machen vor den ganzen Frauen. Das klingt witzig. Wisst ihr, es ist leider bitterer Ernst. Die Mischung aus sexueller Begierde in uns und sexueller Verführung um uns macht uns willenlos, vernunftlos, besinnungslos. Ich glaube, dieser Mann hier aus Vers 6, wir hören dann später, der heißt Simri, der wusste nicht mehr wirklich, was er tat. Das ist nicht mehr mit der Vernunft zu erklären, was dort passierte, angesichts der Plage und des Gerichts. Er war, wie das Buch der Sprüche sagt, wie ein Ochse auf der Schlachtbank. Da lesen wir in Kapitel 7 in den Sprüchen, die Verführerin, sie spricht, komm, wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen, uns an Liebkosungen erfreuen. Der Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine weite Reise gegangen, er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmonds wieder heim. Durch ihr eifriges Zureden verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, sodass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihm sein Leben kostet. Im Angesicht dieser Verführung um uns herum verlieren wir nur zu schnell unseren Willen, unsere Vernunft. Es gibt noch einen dritten Grund, warum es so gefährlich ist. Weil wir in diesem Bereich der Sexualität auf allen Sinnen ansprechbar sind. Es ist nicht nur so, dass wir über das, was wir sehen, da ansprechbar sind oder vielleicht über das, was wir fühlen. Nein, es ist so, dass wir selbst über das Riechen, über das Schmecken, über unser Gefühl, über alle Sinne, die wir haben, sind wir da ansprechbar. Das Hohelied Salomos macht das im Positiven wunderbar deutlich. Die Liebe wird mit allen Sinnen bis zum Rausch genossen. Und das führt mich zum letzten, zum wichtigsten Punkt, zum Hauptpunkt. Warum ist Unzucht so verführerisch? Warum ist der Götze Sex so gefährlich? Weil Gottes Gabe der Sexualität so herrlich ist. Weil Gottes Gabe so eine wunderbare, geniale und segensreiche Erfindung ist. Und weil der Missbrauch des Schönsten zum Schlimmsten führt. Der Missbrauch des Besten führt zum Schlechtesten. Es ist Gottes Gebot, dass wir die erotische Liebe in der Ehe genießen sollen. Dass wir uns daran berauschen und große Freude haben sollen. Wenn wir wieder ins Buch der Sprüche reinschauen, lesen wir zum Beispiel Hohelied 7, Vers 7. Wie schön bist du und wie lieblich, o liebevoller Wonnen. Dieser dein Wuchs ist der Palme gleich und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen. Dann werden deine Brüste mir sein wie die Trauben des Weinstocks und der Duft deiner Nase wie Äpfel und dein Gaumen wie der beste Wein. Und dann antwortet die Frau, der meinen Geliebten sanft hinuntergleitet, über die Lippen der Schlafenden rieselt. Also das sind Bilder, so wie die Düfte von Blüten und Früchten belebend und erfüllend und teilweise sogar berauschend sein können, so soll die erotische Liebe berauschend sein. Und so über Sex zu denken und das von der gemeinsamen intimen Liebe zu erwarten und auch zu erleben, das ist eben keine Sünde. Nein, das ist Gottes Wille. Aber Gott sagt auch klar, der gegebene Rahmen, der von mir gegebene Rahmen dafür, dass man das ohne Genuss mit Genuss, aber ohne Reue, mit Freude genießen kann, das ist der Ehebund. Und das Besondere, ich hatte das schon gesagt, als wir diese Predigten über das Hohelied hatten, das Besondere am Ehebund, worauf das Hohelied und darüber hinaus die ganze Bibel besonders Wert legt, ist seine Exklusivität und seine Verbindlichkeit. Es geht um eine feste, treue Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und nur bei dieser exklusiven und verbindlichen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau verlangen beide voll und ganz nacheinander. Und beide geben sich voll und ganz einander hin. So werden beide die süßen Früchte ihrer Liebe in vollen Zügen genießen. Und was uns Gott noch sagt ist, so werden beide tiefer begreifen und sogar bezeugen, wie herrlich es ist, in einer exklusiven und unzerstörbaren Beziehung mit Gott zu leben. Also Gott schuf Sex zu seiner Verherrlichung und uns zur Freude. Aber der Mensch hat daraus den schlimmsten Götzen gemacht. Und dieser Götze fordert viele Opfer. Ja, es gibt keine freie Liebe, es gibt kein Free Porn. Unzucht und Versklavung wird vermarktet, um Menschen in ihrer Unzucht und Versklavung zu fördern. Unzählige Frauen wurden durch Pornografie misshandelt und regelrecht versklavt. Sie erlitten und erleiden entsetzliches Leid. Psychische und physische Krankheiten sind dort an der Tagesordnung. Auch Abtreibung gehören in dieser Szene zum Alltag. Menschen werden zu Produkten, zu einem Stück Fleisch, zur Selbstbefriedigung degradiert. Und die, die das machen, die das konsumieren, die da mitmachen, die vergeben sich in die Versklavung dieses mächtigen Götzens. Und das, was für Sexualität gilt, das gilt dann auch dem Menschen an sich. Der Mensch ist ja die Krönung der Schöpfung. Er ist im Ebenbild Gottes geschaffen, dazu bestimmt, Gott zu verherrlichen und sich in ihm zu erfreuen, sein Glück zu finden. Doch durch den Götzendienst wird er zum Diener des Teufels und zum Sklave seiner eigenen Sünde, zu jemandem, der Gott die Ehre raubt. Der Missbrauch des Besten führt zum Schlechtesten. Nun, was können wir tun, um rein zu bleiben, um treu zu bleiben, um Sexualität wirklich genießen oder einmal genießen zu können, ohne Reue, ohne Scham, ohne schlechtes Gewissen, sondern im Gegenteil, eben in Freude und sogar Anbetung. Um mit unserer Sexualität unseren Ehegatten zu dienen und zu erfreuen und so Gott zu verherrlichen. Was können wir tun? Wir sind doch nun einmal eben in der Wüste, umgeben von diesen Verführungen, umgeben vom Götzendienst, und zwar von allen Seiten. Damit kommen wir zum dritten Punkt heute Morgen. Was können wir tun? Und meine erste Antwort lautet: viel. Weil oftmals die Antwort lautet: ja, was kann man? Man kann ja nichts tun. Nein, wir können viel tun. So viel, dass ich jetzt längst nicht alles dazu sagen kann. Die Bibel spricht an sehr vielen Stellen über sexuelle Sünden. Es ist nicht so, dass Pornografie und jegliche sexuelle Unzucht für Gott ein Tabuthema ist, so wie es vielleicht in vielen christlichen Kreisen ist. Im Gegenteil. Er spricht sehr oft darüber in seinem Wort. Und wenn er darüber spricht, dann nicht nur, um die Sünde zu verurteilen, sondern um uns zu helfen. Gott will, dass wir diese Sünde bekämpfen, und er selbst will uns dabei mit seinem Wort helfen. Und wir müssen diese Hilfe ernst nehmen, wir müssen sie wahrnehmen, wir müssen sie annehmen. Es gibt dazu viele gute Bücher, es gibt dazu viele gute Internetseiten, die uns helfen, die Bibel wirklich in der Hinsicht anzupacken und zu lesen und Hilfe wahrzunehmen. Wir müssen aber auch die Hilfe unserer Glaubensgeschwister in Anspruch nehmen. Und dazu gehört, dass man sich jemanden offenbart, dass man möglichst jemanden regelmäßig Rechenschaft gibt. Als ich in unsere neue Wohnung da gezogen bin letztes Jahr, oder wir, da musste ich so einige Räume erneuern und habe ich verschiedene Deckschichten runtergenommen, und was habe ich da drunter gefunden? Schimmelpilz. Hat er sich dort entwickelt, über all die Jahre im Dunkeln, dort, wo es keiner sehen konnte. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe es schnell wieder zugemacht und noch eine Schicht drüber, damit er schön weiter wachsen kann. Wisst ihr, aber so machen wir das mit unserer Sünde. Jesus sagt: bringt es ans Licht, dann wird es eingehen. Und wir machen oft das Gegenteil. Wir schützen unsere Sünde vor dem Licht, sodass die Sünde weiter in der Dunkelheit gedeihen kann. Ich habe persönlich jahrelang mit diesem Götzen gekämpft und ich bin jahrelang gefallen. Bis zu dem Punkt, wo ich dann das Telefon zur Hand genommen habe und zwei gute christliche Freunde angerufen habe und ihnen von meinem Problem erzählt habe. Und sie gebeten habe: ruft mich an und fordert von mir Rechenschaft und helft mir in diesem Kampf. Und das war für mich der Punkt, wo ich anfangen konnte, siegreich zu sein. Aber ich möchte noch was sagen dazu. Wir müssen uns auch fragen, warum konsumiere ich zum Beispiel Pornografie? Warum betreibe ich diese oder jene Unzucht? Vielleicht auch nur in meinem Gedanken. Was steckt denn dahinter? Es ist ja nicht so, dass es einfach nur, auf der einen Seite ist es meine Begierde, auf der anderen Seite die Verführung, 1 plus 1 ist 2, das ist es. Und dann wird dieses Problem, diese sexuelle Unreinheit, das wird dann zum größten Problem, ja vielleicht sogar das einzige wirkliche Problem in meinem Leben. Oftmals ist es so, dass sich dahinter noch andere Sünden verbergen. Zum Beispiel, dass ich unzufrieden bin mit Gottes Führung. Vielleicht unzufrieden, verbittert darüber, dass Gott mir noch keinen Ehepartner gegeben hat. Ich murre gegen Gott in manchen Bereichen. Das führt dann dazu, dass ich umso offener bin für die Verführung. Also es ist klar, was können wir tun? Wir können viel tun. Aber der Kampf bleibt nicht aus. Und diesen Kampf müssen wir von ganzem Herzen, wir müssen ihn radikal angehen. Als Jesus darüber gesprochen hat, hat er gesagt, ja, wenn dein Auge dich verführt, reiß es aus. Wenn deine Hand dich verführt, hack sie ab. Er meinte das nicht wörtlich, aber er will damit sagen, du musst diesen Kampf radikal führen. Du musst Dinge in deinem Leben, die dich verführen, radikal amputieren. Jesus möchte, dass wir in unserem Denken über sexuelle Reinheit viel radikaler werden. Der Kampf ist hart. Aber wisst ihr, was oftmals der Fall ist? Es ist nicht nur so, dass wir von Verführungen, die sehr schwer für uns sind, umgeben sind in den Medien, in der Werbung, die so wie in der Stadt rumhängt, durch die Art, wie sich Menschen um uns herum kleiden, ab 18,5 Grad, durch Lektüre und Romane, durch Chats und Sexting und Pornografie und was es alles gibt. Unser Problem ist, anstatt den Kampf aufzunehmen, suchen wir die Verführung. Im Buch der Sprüche, in diesem Kapitel, wo ich gerade schon von diesem Ochsen gelesen habe, der zur Schlachtbank geführt wird, wisst ihr, wie das losgeht? Da schreibt Salomo, und die Unverständlichen beobachtete, als ich die Unverständlichen beobachtete, da merkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht. Der strich auf der Gasse umher, nicht weit von ihrem Winkel und betrat den Weg zu ihrem Haus in der Dämmerung am Abend des Tages, beim Einbruch in der Nacht, als es dunkelte. Ist es Sünde, am Abend nochmal einen Spaziergang zu machen in der Stadt? Natürlich nicht. Du kannst das machen. Aber es ist total bescheuert, genau in die Gegend zu gehen, wo die Verführung lauert und dann auch noch zu dieser Zeit, die hier dreimal betont wird. Und auf einmal begegnet ihm diese Frau, diese Hure, und umgarnt ihn und küsst ihn. Wie konnte das passieren? Wir suchen die Verführung, wir spielen damit, wir bewegen uns nur zu gerne in diesem gefährlichen Bereich. Warum eigentlich? Ist doch unvernünftig. Ich denke, die Antwort ist, weil wir wissen, dass Unzucht Sünde ist und weil wir wissen, dass wir diese Sünde nicht tun dürfen. Also gehen wir so nah ran, wie es gerade noch eben geht, um nicht zu sündigen, aber doch um irgendetwas mitzubekommen, um so ein bisschen was genießen zu können. Sei es vor meinem Notebook, sei es in meiner Beziehung. Und das Ende von diesem gefährlichen Spiel ist natürlich schon von Anfang an klar, die Verführung wird zu stark und man fällt. Man ist erschüttert und erschrocken, hey, wie konnte das schon wieder passieren? Und vielleicht hat man sogar Abscheu vor sich selbst, Ekel vor der Sünde und das alles währt dann so lange und hält so lange, wie das schlechte Gewissen anhält. Solange kann man sich dann von Sünde und Verführung fernhalten und irgendwann geht der Kreislauf von vorne los. Nun schaut auf das Gericht Gottes über den Götzendienst, über diesen Götzendienst. Das war hammerhart, Vers 4 und Vers 5 und dann in Vers 9, da müssen wir hören, dass 24.000 an der Plage gestorben sind. Ja, dem Götzensex nachzuhuren, das ist keine Kleinigkeit. Das ist nicht etwas, was man im Leben halt akzeptieren darf oder hinnehmen muss oder sich reinfügen muss. Das ist auch nichts, wo man vielleicht, wenn man noch nicht verheiratet ist, hofft, dass dann alles vorbei ist und durchgestanden ist, wenn man verheiratet ist. Nein, wir müssen dagegen kämpfen. Und je gefährlicher der Götze, desto krasser muss der Kampf sein. Und das macht uns Pinhas hier deutlich. Vers 7, ja. Pinhas sieht die beiden zu ihrem Zelt laufen. Und da zögert kein bisschen. Er schnappt sich ein Speer, er folgt dem Pärchen, er geht in ihr Zelt und durchbohrt beide gestets durch den Unterleib. Das heißt, er durchbohrt sie durch ihre Geschlechtsorgane. Das ist Gottes bittere Ironie. Das Gericht entspricht dem Verbrechen. Und wisst ihr was? Das klingt total krass, was hier abgeht. Aber Pinhas reagiert hier nicht über. Er hat hier keinen Aussetzer. Nein, er agiert an Gottes Stelle. Er als Priester ist ein Stellvertreter Gottes und Gott bestätigt das dann, indem er sagt, Pinhas, der Sohn Eleasers, der Sohn Aarons des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinem Grimm von den Kindern Israels abgewandt. Und das bedeutet für uns natürlich nicht, dass wir mit Speer oder Vorschlaghammer losgehen und sollen und irgendwie die Unzucht um uns bekämpfen. Aber die Lehre von Pinhas für uns ist, Götzendienst ernst zu nehmen und mit aller Kraft zu bekämpfen. Doch unser Kampf sieht eben anders aus. Gott sendet uns wie Schafe unter die Wölfe. Er sendet uns als Gottesdiener in eine Welt voller Götzendiener. Und er sagt uns zu viel an euch, haltet mit allen Menschen Frieden. Wir können und wir sollen nicht den Götzendienst um uns herum ausrotten, wie es das Volk Israel im weißen Land tun sollte. Aber wir sollen davor fliehen. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Das ist die Quintessenz von Paulus im 1. Korinther Kapitel 10, als er genau von diesen Ereignissen aus der Wüste, als er genau von diesem Ereignis hier in Peor sprach. Das ist was seine Quintessenz. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Sucht nicht erst die Verführung, flieht vor ihr. Und wir stellen uns natürlich wieder die Frage, wie soll ich in einer Welt voller Götzendienst, in einer pornografisierten Umwelt fliehen? Ich kann mich doch nicht tagelang zu Hause einschließen und gerade wenn ich zu Hause alleine bin, bin ich doch angefochten von Versuchung. Wohin soll ich gehen? Was soll ich machen? Und die Antwort lautet, können vor Götzendienst nur auf eine Art und Weise fliehen, indem wir uns zu Christus flüchten, indem wir unsere Zuflucht in dem suchen, was Christus für uns getan hat. Das ist mein letzter Punkt heute Morgen. Was hat Jesus getan? Aber ich möchte erst noch mal auf Pinhas schauen. Indem Pinhas so deutlich Gottes Zorn über der Sünde zeigte, durch die Exekution dieses Paares, wandte er Gottes Zorn über dem Volk ab. Ja, wir lesen das in Vers 13. Durch seinen Einsatz für Gott hat er Sühnung gewirkt. Das heißt Wiedergutmachung. Und dafür wird er belohnt. Gott gewährt ihm einen besonderen Bund des ewigen Friedens. Und wisst ihr was? Das bedeutet jetzt nicht nur für Pinhas und seine Nachkommen etwas Gutes, etwas Besonderes. Die Segnungen dieses Bundes würden natürlich auf das ganze Volk übergehen, denn das Amt des Priesters war es doch, der Mittler zwischen Gott und dem Volk zu sein. Das Amt des Priesters war es doch, für Sühnung für das Volk zu sorgen. Und jetzt lasst uns das nochmal im Ganzen anschauen. Dieses ganze Buch voller Murren und Abfall und Rebellion und am Ende dieser haarsträubende Abfall, kurz nachdem Gott seinen Messias verheißen hat, kurz nach der herrlichsten Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in diesem Buch, dieser krasseste Abfall. Und doch spricht Gott am Ende seinem Volk zu, dass es immer einen Mann geben wird, der für das Volk eintritt und Sühnung erwirkt und den Frieden Gottes vermittelt. Und klar, das ist ein Hinweis, ein klarer Hinweis auf Jesus, der unser Hohepriester ist in Ewigkeit. Der Hebräerbrief macht das kapitelweise deutlich, diese geniale Botschaft. Und jetzt schauen wir mal auf Jesus. Wie reagierte Jesus auf Sünde, auf Götzendienst, auf Unglaube, auf Murren? Schaut in die Evangelien, sehr hart. Ja. Lest von der Tempelreinigung. Lest von seinen Gerichtsworten über die frömmsten Leute seiner Zeit, über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Lässt kein gutes Haar an ihnen. Aber wie reagierte er ein ums andere Mal zu Ehebrechern, zu Prostituierten? Sei es zum Beispiel die Frau am Brunnen, die schon so viele Männer hatte. Sei es die Frau, die ihm die Füße wusch im Haus des Pharisäers Simon, die stadtweit als große Sünderin bekannt war. Sei es die Ehebrecherin, die sie auf frischer Tat ertappt haben und dann vor Jesus schleiften, damit sie gesteinigt würde. Er begegnete ihnen mit Barmherzigkeit und Liebe. Er hieß ihre Sünden nicht gut, aber er zeigte ihnen einen Ausweg aus dieser Sünde. Er sprach ihnen Vergebung zu. Wie konnte er das tun? Während es Phinehas Speer war, der die Sünder durchbohrte und so Sühnung für das Volk brachte, waren es die Nägel und ein Speer eines römischen Soldaten, die Jesus durchbohrten, um Sühnung zu wirken für die Sünden der ganzen Welt. Wisst ihr, ist es nicht so, dass wir Meister darin sind, unsere Sünden zu verheimlichen? Vor der Welt, vor der Gemeinde, auch vor der Familie? Aber wisst ihr, wir können nichts vor Jesus verheimlichen. Er kennt jeden von uns ganz. Er sieht alles. Er ist bei dir, wenn du dich mit deinem Smartphone oder Laptop in eine unbeobachtete Ecke zurückziehst, um dich ein wenig zu entspannen oder ein wenig Spaß zu haben. Er sieht den ganzen Abschaum, die Perversität in unserem Leben, die menschenverachtende und gottverachtende Sünde. Er sieht das alles. Er ist dabei. Und er verdammt uns nicht. Ich glaube, wenn Menschen, vielleicht sogar gute Freunde von uns, manche Dinge sehen könnten, die wir nur denken, die würden uns verdammen. Die würden sich von uns abneigen. Jesus verdammt uns nicht, sondern er, was macht er? Er ruft. Er ruft uns zu, flieht dem Götzendienst und flüchtet euch zu mir. Ich vergebe dir deine Schuld, ich wasche dich rein, ich schenke dir wahres Leben, ich schenke dir ewiges Leben und ich gebe dir das, was deine dürstende Seele wirklich erfüllt, wofür du geschaffen wurdest, nämlich die Gemeinschaft mit mir und eine lebendige Beziehung in Ewigkeit mit Gott. Liebe Geschwister, lasst uns beten. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis hin zur ganzen Fülle Gottes. Herr, du sagst uns im Gesetz Moses, dass wir das Böse in unserer Mitte ausrotten sollen. Das Böse ist ja nicht nur um uns herum, es ist in unseren Herzen. Ja, unser Herz ist so oft ein Schlachtfeld zwischen Gottesdienst und Götzendienst. Aber wir bekennen dir, das Böse in unserem Herzen, das kannst nur du, Herr Jesus, ausrotten. Und du bist dafür am Kreuz gestorben, um unsere Herzen von Sünden zu reinigen. Und so bitten wir dich, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Und wirke in unserem Herzen durch dein heiliges Wort. Ich bitte dich, Herr, hilf dem, der am Boden liegt, in seiner Sünde, der es einfach keine Hoffnung mehr hat, der kampflos geworden ist. Hilf ihm auf und stärke ihn. Ich bitte dich für die, die treu in diesem Kampf stehen und die seit Jahren kämpfen, dass sie weiter treu bleiben. Ich bitte dich, dass du die Ehen in unserer Gemeinde segnest, dass du die Liebe zueinander stärkst. Ich bitte dich, dass du die Einsamen und die Singles tröstest. Und ich bitte dich, dass du uns allen zeigst, dass wir in dir, Herr Jesus, alles haben. Amen. Wir wollen jetzt das Lied 573 singen. Rüstet euch, ihr Christenleute.